Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 18. September 2024. Andreas sitzt hier, der sieht wieder richtig gut aus, war lange im Badezimmer heute. Das hilft. Guten Morgen.
Ja, genau das war ich heute nicht, aber ich versuche trotzdem gut auszusehen und alles ist in Ordnung. Also, wir haben heute einen schönen Tag. Es tut mir leid, aber wir hören immer wieder, ihr könnt doch nicht nur schönes Wetter haben. Wir hatten einen wunderschönen Sommer, haben wir jetzt auch. Wir haben heute zu erwarten zwischen 26 und 28 Grad. Und das sind aber auch die letzten richtig sonnenheißen oder wärmeren Sonnentage. Das geht jetzt noch so ein paar Tage, vielleicht noch eine Woche. Und dann geht es runter auf 20 Grad. Und das wird sich dann bis Mitte Oktober hoffentlich so hinziehen. Also zurzeit sieht alles danach aus. Ja, das Wetter ist schön, blauer Himmel ist es und der See changiert in einem wirklich klaren Silber. Kann man so sagen, ne?
Grau, silbergrau. Und die ersten Blättlein verfärben sich Richtung Indian Summer. Das kommt auch. Und ja, also die Natur, die Schöpfung ist so wunderschön. Und was macht der Mensch daraus? Es ist wirklich anstrengend, diese Aufzählung dessen, was alles schief läuft, hier jedes Mal vorzunehmen. Immer wieder hören wir, bringt doch mal ein paar gute Nachrichten. Ja, es gibt gute Nachrichten. Wenn wir sie finden, bringen wir sie auch. Wir haben eine Weile gezielt gesucht, haben wenig gefunden. Und um ehrlich zu sein, es geht nicht darum, jetzt in guten Nachrichten zu schwelgen, damit die Energie stimmt, sondern das aufzuzeigen, was schief läuft, damit sich jeder danach richten kann. Aufhalten kann man im Moment nur noch wenig, Andreas. Das sind die Anzeichen dessen, was man in der Bibel das jüngste Gericht nennt. Offenbar sind wir in dieser Zeit und die destruktiven Nachrichten sind nötig, um vielleicht letzte, wie man immer so schön sagt, noch zu wecken.
Ja, die letzten Säumigen noch vielleicht, die wirklich auf der Suche sind und ihren Weg auch noch nicht gefunden haben. Und ich muss ja ehrlich sagen, wenn man diese Nachrichtensituation sieht, die sich ja immer mehr aufstaut, dann wird einem bewusst, dass offenbar ein fester Termin dieses jüngsten Gerichts, der Transformation, wie man es immer nennen will, irgendwo schon festgeschrieben zu sein scheint. Ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Und natürlich genau an diesem Punkt sich jetzt die Zeit zubewegt und letztendlich die gesamten Probleme, die wir erleben, vor sich aufstaut. Deshalb haben wir von Tag zu Tag immer mehr auch destruktive Nachrichten. Aber wenn man tatsächlich ganz entspannt auf dem Boden steht, fest verwachsen auf dieser Erde, mit dem Licht in Verbindung nach oben gerichtet, dann hat man sehr gute Chancen, das zu verstehen. Ich sage es immer wieder, ich bin sehr froh, dass ich diese bekannten grünen Bücher habe, die mir tatsächlich den Halt geben, diese ganze Situation durchzustehen. Ich weiß nicht, in welcher Situation ich wäre, wenn ich das erleben müsste ohne diesen Halt. Das heißt, das Wissen über die Schöpfungsgesetze, die mir genau erklären, warum das gerade so ist, wie es ist und dass es der richtige Weg ist und das Dunkle dem Licht helfen muss. Also insofern ist es im richtigen Fluss und wir können jetzt einfach nur zusehen und erleben, wie es immer größer wird.
Sagen wir mal so, das, was falsch ist auf dieser Welt, in falsche Systeme und Strukturen eingebettet, das muss und wird jetzt fallen. Vorher wird es offensichtlich. Das sind die Prozesse, die wir hier begleiten. Und wenn das Falsche gefallen ist, während es fällt, ist schon das Helle, das Lichte, das Richtige am Emporwachsen. Auch das sehen wir überall. Und wenn es eben die Tatsache ist, dass vieles ans Licht der Wahrheit kommt, so heißen übrigens auch die grünen Bücher, im Lichte der Wahrheit, wo wir wirklich für diese Zeit, um zu erkennen, was vor sich geht und in der Ruhe zu bleiben, einiges an Erhellendem und Lichtendem drinsteht.
Naja, die Natur zeigt uns natürlich auch, wie sie aufgestellt ist, in extremen Notsituationen wieder einen Neuanfang zu machen, wie der berühmte Phönix aus der Asche. Ich denke da an eine Pflanze, an einen Baum, der lebt in Australien, dort ist er zentriert und dort gibt es in Australien ja immer wieder große Waldbrände, schon seit Hunderten von Jahren. Und die haben so gewissermaßen so kleine harte Knospen wie Eicheln oder Kastanien oder so etwas in ihren Bäumen drin. Die wachsen so voran und dort sind tatsächlich eingebaut die Keime wieder für einen Neuanfang. Und das Interessante ist, dass wenn es anfängt zu brennen, dass diese kleinen eingekapselten Samen nicht mit verbrennen können, sondern gleich als Saatgut bereits schon wieder zur Verfügung steht. Und man merkt, wenn ein großer Waldbrand war, dass innerhalb von kurzer Zeit ganz neue und noch stabilere Pflanzen aus dem Nichts heraus, aus diesem Ascheboden herauswachsen und innerhalb von kurzer Zeit eine neue Welt entsteht. Aber es geht ja nicht nur darum, dass wir eine neue Welt wollen nach der Transformation, die uns wieder in die alte Welt bringt, sondern es soll ja wirklich eine neue Welt sein. Und das ist der Unterschied zu diesem jüngsten Gericht, wo dann tatsächlich eine Welt stattfindet, die den Schöpfungsgesetzen auch gerecht wird.
Ja, die dem folgt. Dem, was wir gerade erleben. Und deswegen, wer durchhält, wer eben auch als Ziel diesen neuen Aufbau hat, und zwar des richtigen, schöpfungsgesetzmäßigen, übrigens auch bei sich selbst, da gibt es ja auch bei jedem Einzelnen, auch bei uns, selbst bei Andrea, sollte man nicht glauben, noch ein paar Sachen, die man korrigieren und regulieren muss, um dann wirklich ohne Stäubchen am Gewand in die neue Zeit schreiten zu können. So, jetzt haben wir ein paar Minuten so ein bisschen, das ist hin und wieder entsteht das manchmal, dass wir über die Dinge reden, damit bei den Meldungen, die da so kommen, man nicht schon verzweifelt. Andreas, Reuters, BBC, Spiegel überschlagen sich mit einer Meldung, da werde ich dann schon immer ganz vorsichtig, wenn der Mainstream so richtig aufdreht, da heißt es, dass ein ukrainischer Drohnenangriff eine erdbebenartige Explosion in einem Waffenlager in der russischen Region Twer ausgelöst habe. Und es heißt hier weiter, die Evakuierung einer nahegelegenen Stadt war damit erzwungen, das berichteten Kriegsblogger und einige Medien. Ich weiß aber nicht welche, wahrscheinlich ukrainische, weil wir haben mal hier so in den russischen Medien geschaut und da steht eher ganz wenig beziehungsweise gar nichts darüber.
Ja, also das ist schon eine Situation, die mich gerade schon ein bisschen schockiert hatte, als ich das gelesen habe. Und ich habe gleich mit einem unserer Redakteure darüber gesprochen, der über einen sehr hohen militärischen Sachverstand verfügt, um das Ganze mir noch einmal einordnen zu lassen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das bekommen habe. Dieser Anschlag, diese Drohnenangriffe, die dort westlich von Moskau, also quasi in der Tiefe von Moskau, mit westlichen Waffen offenbar zur Detonation gebracht wurden. Die mussten ja entweder den Weg über Russland oder über Weißrussland selbst direkt, also aus der Ukraine heraus, weit ins fremde Land hinein gegangen sein. Angeblich sollen große Munitionslager zerstört worden sein. Der etwas überzogene Ton von Reuters und auch von BBC, die natürlich logischerweise nicht objektiv berichten können, weil sie ganz klar westlich gepolt sind, die sprechen quasi fast von einem gewissen Art Erfolg. Das haben sie übrigens auch gemacht bei dem Angriff auf Kursk. Und wenn man sich jetzt beispielsweise von Herrn Kuja, den General AD und den ehemaligen, ich weiß nicht, was er war, hohe Funktion bei der Bundeswehr, der jetzt ganz klar beschreibt, dass das einer der größten Fehlentscheidungen der Ukraine war, einfach eine Art Aktionismus, der so viel Menschenleben und so viel Munition gefordert hat. Und man hat so das Gefühl, dass im Moment von Ukraine aus quasi wild um sich geschossen wird in alle Richtungen wie ein Verzweiflungsakt. Und angeschossene Tiere sind eben halt sehr gefährlich. Gleichzeitig versucht man noch in irgendeiner Form jetzt Friedensverhandlungen mit Russland reinzubekommen, weil man offenbar merkt, dass das ganze Spiel nach hinten losgegangen ist. Ganz besonders diese Kursk-Geschichte. Und das sind ja viele Menschen, die ums Leben gekommen sind. Und diese Soldaten, die dort verheizt wurden auch. Ich meine, das sind Menschen, die Familien haben. Was wird dort diesem Land eigentlich angetan, dass man auch nicht mehr militärisch strategisch vorgeht, sondern jetzt einfach nur noch wild tatsächlich Menschen verheizt? Das macht mir große Sorge im Augenblick.
Wir sprechen über einen Krieg. Ja. Und leider ist es so, dass im Krieg die Unschuldigsten umkommen, sagen wir mal in Anführung. Es heißt hier in dieser Meldung bei Reuters, die hier auch alle anderen Mainstreamer an erste Stelle setzen, dass russische Staatsmedien in der Vergangenheit berichtet hätten, dass sich an dieser Stelle der Explosionen ein großes Arsenal an konventionellen Waffen befand. Die staatlichen Medien, die nun den Gesetzen der Militärzensur unterliegen, heißt es weiter, hielten sich am Mittwoch, also heute, mit ihrer Berichterstattung zurück. Dann wird der Gouverneur der Region Twer, wo das passiert ist, zitiert. Der heißt Igor Rodenia und der sagt, dass ukrainische Drohnen von den Russen abgeschossen worden seien, dass ein Feuer ausgebrochen sei und einige Bewohner evakuiert würden. Ja, was findet man darüber sonst noch so in den russischen Medien? Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der hat sich geäußert zu der Haltung des jetzt gerade scheidenden NATO-Generalsekretärs Stoltenberg. Nämlich am Montag, also vorgestern, hatte Stoltenberg gesagt, dass eine mögliche Entscheidung für Angriffe mit westlichen Waffen tief in Russland die Allianz nicht, also die NATO halt, nicht zum Teil des Konflikts mache. Und Herr Peskow hat darauf geantwortet, dass eine derartige Missachtung der Äußerungen von Präsident Putin zu den Folgen des Krieges eine kurzsichtige Politik sei. Wörtlich sagt er, das ist ein sehr kurzsichtiger und unprofessioneller Schritt. Es ist klar, dass er in nächster Zeit keine Verantwortung für seine Worte tragen muss, der Herr Stoltenberg. Aber diese Position ist äußerst provokativ und gefährlich. Ja, Andreas, laut Wladimir Putin debattieren ja die NATO-Länder derzeit nicht nur über einen möglichen Einsatz westlicher Langstreckenwaffen durch die ukrainische Armee, sondern eben auch darüber, ob sie sich direkt am Ukraine-Konflikt beteiligen sollen. Was würde das bedeuten?
Naja, sie sind am Ukraine-Konflikt beteiligt und die Sache ist die, man hat ja nun versucht, offenbar mit allen möglichen Methoden auch Russland jetzt aus der Reserve zu locken, dass sie endlich irgendwie mit der NATO auch in den offenen Konflikt gehen. Man kann das ja nicht mehr anders werten, als dass die NATO nur ein Ziel hat, den Krieg eskalieren zu lassen. Alles spricht in irgendeiner Form dafür. Es tut mir leid, ich bin kein Militärstratege, aber ich kenne einige, die mir das auch immer wieder, wieder bestätigen. Und wenn ich mir dann Herrn Kujat oder auch andere Experten anhöre, die ja militärisch hochgradig ausgebildet sind, die ganz eindeutig immer wieder hervorheben, dass gerade der Kreml, es geht nicht um Putin, es geht um den Kreml. Man macht ja immer so dieses böse Wort, dass man das auf eine Person macht. Das ist ja gerne denn der Mechanismus. Dass also der Kreml so verhalten reagiert auf diese dramatischen Angriffe und das aus einer offensichtlichen Verantwortung heraus, weil man weiß, würden nukleare Waffen eingesetzt werden, dann gäbe es keine Gewinner mehr. Auch wenn man in Europa einen Nuklearkrieg beispielsweise begrenzen könnte auf dieses Gebiet. Es ist so unfassbar, dass wir eine Regierung haben, die Atomkraftwerke abschalten, wegen der Atomgefahr, gleichzeitig aber einen Atomkrieg leichtfertig regelrecht darauf beschwören. Ich frage mich, was in den grünen und roten Wirrköpfen abgeht, indem sie genau diesen Zusammenhang überhaupt nicht erkennen. Und es ist eine sehr ernste Situation, aber ich denke, Herr Stoltenberg ist natürlich ganz klarer Apparatschik und der sagt dann irgendetwas, das erinnert mich an Kiesewetter oder auch an, wie heißt die andere von der FDP?
Strack-Zimmermann.
Das sind eben halt so diese wirklichen knallharten Kriegstreiber, die man auch nicht wirklich ernst nehmen muss in ihren intellektuellen Aussagen, aber eben halt aus ihrer Position heraus.
Gut, der russische Kreml-Sprecher Peskow hat es ja gesagt, Herr Stoltenberg muss sich jetzt nicht mehr für seine Worte verantworten. Der ist ja aus dem Amt raus und deswegen ist er vielleicht auch oder fühlt sich in der Lage, solche Dinge zu äußern. Ja, wir schwenken mal nach Deutschland und da gibt es jetzt eine neue Kontrollinstanz. Und Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, ist dafür sehr dankbar. Diese Kontrollinstanz, ihr Lieben, heißt Bürgerrat. Habt ihr vielleicht schon ein bisschen was gelesen bei uns im Kanal und gehört? Und im Mainstream bestimmt auch, weil man da ganz begeistert ist. Und was ist das jetzt? Also ich möchte mal hier ganz kurz in eine Meldung reingehen. Die haben das wunderbar aufgearbeitet und da weiß man dann anschließend ein bisschen mehr. Das ist erschienen bei Tichys Einblick. Und da heißt es folgendermaßen: Am 12. September 2024 erfuhr die deutsche Öffentlichkeit von der Existenz eines bisher weitgehend unbekannten Gremiums, das Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen will. Das, wörtlich, so heißt es, Forum gegen Fakes, gemeinsam für eine starke Demokratie. Laut Eigendefinition handelt es sich um ein deutschlandweites Beteiligungsprojekt der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat, der Stiftung Mercator und der Michael Otto Foundation for Sustainability. Das Projekt wird unterstützt durch das Nachrichtenportal T-Online und die Initiative #UseTheNews. Und das ist jetzt insgesamt ein 120-köpfiger Bürgerrat des Forums gegen Fakes, welcher Innenministerin Nancy Faeser letzte Woche Empfehlungen überreicht hat, um Bürger über die Gefahren von Desinformation aufzuklären. Ja, und das ist jetzt ein ganz neues, na, ganz neu ist es natürlich nicht, aber ein immer auffälliger werdendes Indiz für die Meinungskontrolle, die jetzt von allen Seiten hochgezogen wird. Wir haben heute eine Leserzuschrift auch eingestellt einer Mutter eines Schulkindes, wo in der Schule jetzt eben auch die Lehrpläne veröffentlicht werden und da steht Information über Hass und Hetze, über Fake News. Wie gehe ich mit meinem Kind um, wenn es sich in die falsche Richtung, nämlich AfD, bewegt? Andreas, wir gehen hier gleich noch weiter rein. Was ist es, was jetzt das System so streng erscheinen lässt?
Naja, wir haben eine ganz klare Sowjetunion in der Vision von Frau Faeser und der Politik. Bürgerräte sind solche Räte, die man zu Sowjetzeiten nannte, die Sowjets. Die Sowjets waren nämlich sogenannte Bürgerräte, die die Leute erzogen haben, was sie zu denken haben und was sie nicht zu denken haben. Und da wird das dann natürlich schon komisch. Man schreibt sich natürlich dann die Ehrlichkeit und die Wahrheit auf die Fahne und warnt vor Fakes oder Desinformation. Desinformation sind aber nur die Informationen, die von der eigenen Sichtweise abweichen. Das heißt, eine kritische Hinterfragung der ganz klaren vorgegebenen Linie, die gilt schon als Desinformation. Und hier geht es ja auch gemeinsam für eine starke Demokratie, vielleicht zum Thema Demokratie und Populismus. Der Volkswille findet sich ja wieder in der Demokratie. So soll es doch sein. Ich glaube, jeder wird mir zustimmen. Übrigens, der Volkswille findet sich auch wieder im Populismus. Auch da wird mir jeder zustimmen. Der Unterschied ist, Demokratie kommt aus dem Griechischen, Populismus aus dem Lateinischen. Aber beide manifestieren den Volkswillen. Aber die Demokratie ist gut und der Populismus ist schlecht. Das heißt, wir sehen auch hier schon einen intellektuellen Widerspruch. Und man wundert sich, dass solche Institutionen wie eine Bertelsmann-Stiftung offenbar entweder nicht über Personal verfügen, die weiter hinausdenken können als von der Tapete bis zur Wand, oder sie tatsächlich einfach nur eine populistische, eine propagandistische, eine demokratisch-populistische Form hier quasi nach außen tragen. Das heißt, die Menschen umzuerziehen. Und alles, was sachlich sauber ist, individuell hinterfragt wird, das wird dann eben halt als Fake News beschrieben.
Ja, Tichys Einblick hat da einiges jetzt aufgefächert. Hier heißt es, wer diesem Gesellschaftsbild nachhängt, will vom mündigen Bürger offenbar nichts wissen, denn die Handlungsempfehlungen dieser Bürgerräte, die lesen sich folglich so, als hätte der Bürgerrat George Orwells 1984 als Gebrauchsanleitung verstanden. Und als erstes wird mal klar gemacht, dass man eigentlich überhaupt nicht weiß, wer sind denn diese 120 Teilnehmer? Wie sind die zu ihrem Posten gekommen? Wie genau arbeitet dieser sogenannte Bürgerrat? Dort heißt es wörtlich, die Losversammlung war nach den Kriterien Alter, Geschlecht, regionale Herkunft, Bildungsgrad und Migrationshintergrund ein Abbild der Bevölkerung. Der Bürgerrat hatte am 15. März seine Arbeit aufgenommen in diesem Jahr. Und man erfährt auch nicht, woher die Daten zu diesem Losverfahren stammen. Es gibt auch keinen Hinweis auf die Identität der zugezogenen Experten und zu der Methode ihrer Bestellung. Und hier wird ein Beispiel angeführt. Das Achimer Kreisblatt schreibt über den Bürgerratsteilnehmer Benjamin Bäumel aus Achim: Das hört sich cool an. So reagiert der Vertriebsmitarbeiter eines IT-Unternehmens, als er vor wenigen Monaten einen Anruf von einem Marktforschungsinstitut bekommt. Denn die Erklärung zu dem Projekt gefällt dem Achimer. Desinformation ist in Deutschland schon lange ein Problem. Und weil er sich besonders für die Arbeit der großen Medienhäuser interessiert, mischt Bäumel im Rahmen der Gruppenarbeiten in der Bundeshauptstadt zum Thema Journalismus mit. Du wolltest was dazu sagen?
Naja, einmal, es handelt sich ja hier dabei auch um eine Art Marketingagenturstruktur, die hier aufgebaut wird. Und das Marketing hat nie die Aufgabe, die Wahrheit nach außen zu tragen, sondern ein Ziel zu verfolgen, damit die Leute zum Beispiel ein bestimmtes Produkt kaufen. Und dieses Produkt kann auch sein, eine bestimmte politische Ausrichtung oder eine bestimmte Partei, die man jetzt zu verkaufen hat. Wir hatten schon mal über diese Sowjets gesprochen, über diese Bürgerräte, die nichts anderes sind als Sowjets und die dann quasi nach ganz bestimmten Kriterien auch herausgefiltert werden. Ihr könnt ziemlich sicher sein, dass dort nicht im Verhältnis zum Beispiel der anteiligen Wähler, beispielsweise in Thüringen oder in Sachsen oder in Kürze in Brandenburg, dort so vertreten ist, wie die Parteien dort vertreten sind, sondern ihr könnt ziemlich sicher sein, dass die erste Partei so gut wie total unterrepräsentiert ist, so wie wir sehen, dass jetzt zum Beispiel, wenn die großen Parteibosse sich in Potsdam zur Verfügung gestellt haben, zu einer Abschlusskundgebung oder vor Schülern beispielsweise sich auch nochmal repräsentiert haben, dass dann zum Beispiel die AfD nicht dabei war. Und das sind natürlich genau die Methoden, eine weitere Nebelbombe, um die Leute abzurichten.
Ja, es heißt hier weiter, ich will da mal ein bisschen zügiger jetzt durchgehen, damit ihr aber einen Blick, ein Bild davon bekommt, was da gespielt wird und welchen Einfluss solche Bürgerräte auch haben sollen. Also erstmal zur Intransparenz. Nicht nur bei diesen erwähnten Experten, sondern auch bei diesen Bürgerräten selbst herrscht totale Intransparenz, denn die Bertelsmann Stiftung hat zwar die Namen der meisten Ratsmitglieder veröffentlicht, aber ohne jede Angabe zu Wohnort, zu Beruf, irgendwelche weiteren Daten, teilt aber mit, dass 27 von ihnen ungenannt bleiben wollen. Und man fragt sich, warum wollen die anonym bleiben? Gibt es keine Erklärung. Und noch merkwürdiger mutet die Definition des Begriffs Desinformation an, wobei ja auch unklar bleibt, von wem stammt das Ganze eigentlich. Ich gehe da mal ein bisschen weiter. Wir haben diese Meldung auch eingestellt, also ihr könnt euch die auch ein bisschen näher durchlesen. Es geht zum Beispiel auch darum, dass der Bürgerrat gewisse Faktenchecker, sogenannte, ausdrücklich nicht bekämpfen will, wie Korrektiv beispielsweise. Und hier lautet ein Vorschlag: Wir empfehlen, ein Desinformationsranking von Aussagen politischer Akteure während des Zeitraums des Wahlkampfes einzuführen. Das Ranking soll von einem gemeinwohlorientierten, unabhängigen Medienhaus, von einem Kollektiv, beispielsweise Korrektiv, aus kontinuierlich gesammelten Daten erstellt werden. Und dieses Ranking wird rechtzeitig 2 Wochen vor den stattfindenden Wahlen medienübergreifend veröffentlicht. Und im Ranking sollen öffentliche politische Aussagen ausgewertet werden. Diese Öffentlichkeit umfasst insbesondere Äußerungen in den Parlamenten, Print, sozialen Medien sowie Fernsehen und Radio. Andreas, ich habe den Eindruck, denen brennt angesichts des AfD-Erfolges derartig der Kittel, dass sie sich wer weiß was einfallen lassen, um irgendwie noch Land zu gewinnen.
Naja, sonst würden sie sich mit solchen unseriösen Strukturen wie Korrektiv, das sind ja nichts anderes als irgendwelche Aktivisten, Linksaktivisten, dass sie sich hinstellen und wenigstens sagen sie schon, dass es sich jetzt um ein Medienhaus handelt und nicht mehr um irgendwelche Faktenchecker, so wie sie früher an den Markt gekommen sind. Denn Korrektiv ist ja ein hochfragwürdiges Unternehmen. Der Chef beispielsweise, wo die Staatsanwaltschaft ständig ermitteln muss, weil da irgendwelche öffentlich-rechtlichen Gelder, die gemeinnützig geplant war, als Kredite ohne Sicherheit rausgegeben werden, weil er sich da irgendwelche Unternehmen oder Cafés oder sonstige Dinge dann eben halt genehmigt. Auf der anderen Seite die Aussagen der angeblichen Potsdam-Konferenz, und das ist nur eine der wenigen Aussagen, die definitiv gelogen waren, höchstrichterlich beschlossen, sie dürfen viele Dinge gar nicht mehr sagen. Diese ganze Deportationsargumentation und diese ganze Darstellung. Das heißt, man hat so auch wirklich so jede Art von, habe ich das Gefühl, auch Eigenverantwortung und auch Anstand vor sich selbst verloren. Du hast völlig recht, denen brennt der Kittel und die arbeiten da mit allen Krautern irgendwie zusammen. Selbst Korrektiv wird dabei nicht ausgenommen und da merkt man dann eben halt schon, was hier abläuft.
Ich hatte jetzt gerade mal, weil du den Chef von Korrektiv erwähnt hattest, der Mann heißt David Schraven und du hattest ja diese Bilanzschulden erwähnt. Und jetzt habe ich gerade mal aktuell geschaut, was steht über den guten Herrn Schraven eigentlich so in den Zeitungen. Die Linke Zeitung hat einen Artikel vor 3 Tagen veröffentlicht, der heißt in der Überschrift: Wegen dokumentierter Bilanzschulden, Fragezeichen, Korrektiv bittet Unterstützer um 1 Million Euro. Andreas, die bekommen doch schon so viel von der Bundesregierung und von anderen sogenannten, selbsternannten Philanthropen wie George Soros.
Also Schraven ist für mich ein zwielichtiger Zeitgenosse und das ist ja nun auch mittlerweile schon oft belegt worden, alleine durch die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen. Das ist eine relativ klare Geschichte und er fordert jetzt wieder Geld an. Aber er passt natürlich in diese Willkürgemeinde der ganzen Komplizen. Ich meine, wir haben einen Bundeskanzler, der eindeutig verwickelt ist in einer Geschichte wie der Warburg Bank und dieser Cum-Ex-Geschäfte, wie auch immer. Verwickelt ist er, wie weit er strafbar war, weiß man nicht. Er kann sich ja plötzlich an nichts mehr erinnern. Das heißt, dieser Vorwurf seiner kriminellen Historie und Karriere bei Herrn Scholz, die steht im Raum. Warum soll er nicht sich mit kleinen Provinzkriminellen auch noch zusammentun, die auf dieser Ebene arbeiten? Es tut mir leid, dass ich das so drastisch ausdrücke, aber es finden keine strafrechtlichen Untersuchungen oder entsprechende Prozesse statt, selbst beim Bundeskanzler nicht. Das ist doch der Grund, warum auch Deutschland auf der gesamten Welt einen so dramatischen Ruf hat als dilettantischer Haufen, die nichts auf die Reihe bekommen. Es tut mir leid, dass ich hier mal so abkotze.
Wir werden nachher den Artikel einstellen, den die Linke Zeitung veröffentlicht hat. Da geht es nämlich auch um Interna, wofür Geld gesammelt wird und in was die eigentlich so verstrickt sind. Und was auch Claudia Roth, natürlich die Staatsministerin der Grünen Partei für Kultur und Medien, damit zu tun hat. Und Eckhard von Hirschhausen und so weiter. Ich müsste das alles im Detail vorbereiten, mache ich jetzt aber nicht. Aber ihr habt diese Informationen bekommen und wir machen weiter. Wir machen weiter mit der Propaganda, denn die ARD, die hat sich ein Ding erlaubt. Also man kann sagen, mehr Zuschauertäuschung geht nicht. Mehr Zuschauerverabpunkte auch nicht. Es hat in der ARD eine Sendung gegeben, die heißt Die 100. Beste Sendezeit. Und diese Sendung, die ist jetzt in den Fokus massiver Kritik und massiver Shitstorms geraten. Warum? Weil sie gefaked haben. Weil die Leute, die sie da eingeladen haben, die natürlich wie die Bürgerräte ein Querschnitt der Bevölkerung sein sollen, in Wahrheit Mitglieder der SPD, der Linke, der Grünen, aber auch Schauspieler und so weiter sind. Also da sind jetzt schon einige Namen und auch deren Zuständigkeitsbereiche bekannt geworden. Und zum Beispiel war einer der Teilnehmer von der SPD Kommunalpolitiker. Und der war mehrfach in der Sendung zu sehen. Auch andere linken Politikerinnen, heutige SPD-Genossinnen, Bärbel Beuermann wird hier genannt. Ich spare mir das, die Namen sind auch bei uns eingestellt, die sagen uns allen auch nichts. Also, was ist da passiert? Diese Sendung wurde eingesetzt, um massiv Stimmung gegen die AfD zu machen. Und da sind Leute eben, hast du da mal reingeguckt in diese Sendung? Das war so ein bisschen wie früher Michael Schanze.
Ich habe es mir angesehen und ich hatte immer nur schon gedacht, dass ARD und ZDF so den Bodensatz der Verachtung und Verhöhnung ihrer Zuschauer längst schon unterbuddelt haben. Aber ich wundere mich, da gibt es noch einen Bohrer, man kann sich noch tiefer in den Schlamm reinbohren, um noch mehr seine Mitarbeiter, das heißt seine eigenen Zuhörer und Zuschauer zu verachten. Ja, das erinnert mich auch an Michael Schanze. Da gab es eine Sendung in der, als meine Kinder klein waren, ARD war das wahrscheinlich, okay, das hieß denn 1, 2 oder 3 mit Michael Schanze und da wurden Kinder dann auch gerufen und die standen dann auf so einem, auf einem Platz quasi, in einem Raum, in einer Halle und da leuchteten verschiedene Felder auf und man konnte sich dann bei Fragestellungen dann entsprechend auf eine Ziffer stellen und dann zum Beispiel, ob ihr richtig liegt oder nicht, zeigt euch jetzt das Licht oder so ähnlich war das, glaube ich. Und dann konnte man sehen, wer falsch oder wer richtig gestellt wurde. Auf dieses Niveau, ich sag mal, gehobener Kindergarten, hat man jetzt erwachsene Menschen dermaßen noch verachtend dort zusammengepfercht, die man unter einen Druck gesetzt hat, nämlich einen ganz klassischen Gruppendruck, dieses Kollektiv, wenn alle jetzt über die eine Seite rübergehen. Man muss sich das so vorstellen, die Menschen stehen dort und müssen sich jetzt entscheiden, auf eine Frage zu antworten, ist die AfD gut oder böse? Dann kommen dort, ich habe mir das angesehen, zum Thema Ausländer, kommt dann über die AfD von Herrn, wie heißt der nochmal, der Moderator?
Zamperoni.
Tagesthemen. Unfassbar, auf welchem Niveau er abgerutscht ist. Und dann werden dann Ausschnitte gezeigt von AfD-Politikern und man weiß, wie man Ausschnitte auch zusammenhangslos und auch aus bestimmten Emotionen heraus so zusammenstellen kann, dass man ein Bild ermittelt. Dann sagt Herr Zamperoni ganz objektiv, also diese Themen lassen sich ja nun nicht mehr wegdiskutieren. Das ist ja eine ziemlich deutliche Sache und stellt dann die Frage, wer ist der Meinung, dass das falsch oder richtig ist? Und da muss natürlich jeder auf diese andere Seite rübergehen, nämlich Anti-AfD. Peinlicher wäre es nicht gegangen. Hätte man das Ganze mit Frau Esken gemacht beispielsweise, dann wäre genauso ein Bild entstanden, dann wären auch alle gegen die SPD aufgetreten. Hier wurde also mit schlimmster, billigster Propaganda nicht eine Meinung gemacht, sondern Leute quasi abgerichtet. Und jeder hat eine große Kamera vor dem Gesicht und er weiß, er muss sich rechtfertigen, wenn er nachher auf dem falschen, auf der falschen Seite steht. Das heißt also, hier entsteht dieser kollektive Druck. Eine unfassbare Studie an sozialistischem System und einer Abrichtung.
Ja, und dafür muss man Zwangsgebühren bezahlen. Ich möchte vielleicht auch noch einmal erwähnen, dass die Teilnehmer, die in dieser Sendung, diese 100, die in dieser Sendung waren, da ist jetzt ein Teil, also naja, wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 sind schon enttarnt als Apparatschicks.
16%.
Genau, 16% damit. Der Rest ist noch nicht enttarnt. Man muss erst mal, da sind die freien Kollegen dabei, Apollo News und News von Julian Reichelt, die sind ja dabei, das zu entziffern. Das können wir von hier aus leider nicht leisten. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn da noch mehr dieser Apparatschicks zu Tage kämen. Vor allem auch Schauspieler. So Laienschauspieler und andere Schauspieler. Ich habe das früher selber mal ganz am Anfang meiner sogenannten Karriere gemacht. Da wird man so bei einigen Filmfirmen eingeschrieben. Da steht dann blond, blauäugig, so und so groß und so dick oder so und so dünn. Und die werden dann gecastet für gewisse Rollenbesetzungen von unwichtigen Szenen. Und solche Schauspieler, die alles für Geld darstellen oder fast alles, würde ich mal sagen, die sind hier jetzt auch schon enttarnt worden. Der eine, der beteuert, er hätte kein Geld dafür bekommen. Naja, also Da hätte ich so meine Zweifel.
Und selbst wenn er kein Geld bekommen hätte, jetzt nur mal angenommen, wir dürfen eines nicht vergessen, es gibt natürlich auch aus der normalen Mitläufermasse unglaublich viele, die dann ganz scharf darauf sind, in irgendeine Sendung zu kommen. Das heißt, wir haben hier schon einen Ausschnitt der abgerichteten öffentlich-rechtlichen Fernseher dort letztendlich überhaupt. Und die bewerben sich dann natürlich, es bewirbt sich ja kein wirklich weiterdenkender Klardenker, einer, der einen gewissen Anspruch hat, freiwillig für irgendeine solche Sendung. Das macht man ja im Normalfall auch gar nicht, weil einem das einfach zu dumm ist und man sagt, das muss ich mir nicht antun. Das heißt, wir haben hier schon so eine gewisse Schicht aus der Bevölkerung herausgenommen. Und wenn man die dann noch entsprechend durchtränkt mit allein 16% ich sage mal, Aktivisten aus bestimmten Bereichen, ob das Schauspieler sind oder eben halt Parteimitglieder aus der anderen Seite, und man dann anschließend stolz sagt, wir haben es geschafft, in dieser Sendung die AfD-Sympathien um 10% zu reduzieren, um 10%. Interessanterweise sind das weniger als diese 16 Schauspieler, die da mit dabei waren und eben halt die entsprechenden Parteizugehörigen. Also ich bezweifle, dass das ganze Ding Erfolg haben wird, und es ist ein weiterer Baustein letztendlich dieser Sargnägel, die man sich da letztendlich in die eigene Intellektualität einbauen muss. Und es ist einfach nur noch erbärmlich.
Nun müsstest du eigentlich als ARD-Mitarbeiter, müsstest du dich lossagen von so einem Konzern. Ja. Und die Strafe folgt natürlich direkt auf den Fuß. Hahaha, die Einschaltquote. Einstellig. Offenbar haben die meisten Zuschauer direkt nach dem Sendebeginn weggezappt. Und es bleibt eine Gesamtquote von 7,8% übrig. Das ist das Schlimmste, was einer solchen Sendung, die ja auch für viel Kohle produziert wurde, passieren kann. Also 7,8 im Abendprogramm, beste Sendezeit, das ist der absolute, ja, Todesschuss eigentlich.
Es tut mir leid, es ist natürlich genau so. Also wenn ich mir ansehe, wie beispielsweise bei großen Wahlveranstaltungen jetzt in Potsdam, ich glaube, die CDU mit ihren besten internationalen, die deutschen entsprechenden Vorzeige und Ministerpräsidenten sind noch gekommen und so weiter. Und die haben da, Peter Hane hat das so wunderbar in seiner Rede gehalten dort, wo es um die Freiheit ging, wo dann eben halt ganz, ganz viele Deutsche waren oder ganz viele Bürger waren auf einem großen Marktplatz. Die Seitenstraßen waren noch voll. Das waren eben halt diejenigen, die eine Alternative für Deutschland gesucht haben, die standen dort eben halt. Und das war ohne Parteizugehörigkeit. Aber diese Parteiapparatschicks wie CDU und mit ihren bundesweiten, hochbekannten Persönlichkeiten, die haben da gerade 175 Leute auf die Platte gebracht. Und das waren wahrscheinlich dann auch noch von den Fahrern der einzelnen Politiker, die Verwandten und Cousinen, die dann auch noch alle kommen müssten. Sonst hätten sie da wahrscheinlich alleine gestanden. Wir sehen, dass die Realität eine andere ist als das, was man uns verkaufen will von den Medien. Und das ganze Ding ist mittlerweile so erbärmlich runtergebrochen. Ich begreife nicht, warum man nicht irgendwann mal anerkennt. Nochmal, Populismus und Demokratie beschreiben den Volkswillen. Und das Volk will etwas Bestimmtes. Und es geht nicht um Böse und es geht nicht um Rausschmeißen, es geht nicht um Deportation. Es geht darum, dass das Land vor die Wand gefahren wird und die Leute einfach die Schnauze voll haben. Übrigens bezweifle ich, dass viele einfach nur aus Protest wählen, sondern sie suchen eine Alternative. Das ist entscheidend.
Also, ich habe mir das mal gerade angeschaut. Die 100 von der ARD, das ist eine Folge, also eine Reihe. Das ist nur die erste Folge gewesen. Die Frage ist, ob da wirklich mehr produziert werden wird bei dem jämmerlichen Ergebnis. Und da heißt es in der Programmansage, 100 Menschen auf dem Spielfeld stimmen ab. Sind sie eher dafür oder dagegen? Zwei JournalistInnen liefern ganz unterschiedliche Argumente für Pro und Contra. Übrigens, der Contra, Krell heißt er, glaube ich, Tobias Krell, ist ein Klimaaktivist, also ist auch schon enttarnt. Und die 100, heißt es hier weiter, stimmen mit ihren Füßen ab. Genau. Überzeugt sie das Argument oder nicht? Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni befragt die 100 zu ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. Wer ändert seine Meinung dann und warum? Es ist die erste große Show mit einem beweglichen Publikum, das uns so seine Meinung zeigt.
Naja, also was Sie hiermit machen, ist im Prinzip eine Eigenblase zu stabilisieren. Da kommen keine neuen dazu, die sich jetzt gegen die AfD wenden oder für eben halt diese Darstellung, die dort im Fernsehen dargestellt wird, sondern es soll die Masse festigen, die sowieso schon in der Thematik eindeutig festgelegt wurde durch die Propaganda und durch die Manipulation der Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt also, man hat Angst wahrscheinlich auch, dass die Feststehenden, die schon hinter den ganz normalen Öffentlich-Rechtlichen hinterherlaufen, dass die auch noch abtrünnig werden. Die werden keine neuen Leute dazu bekommen, da bin ich ziemlich sicher, sondern wir versuchen nur ihren alten kleinen Kern, der immer jämmerlicher wird, zu halten.
Ja, also ihr Lieben, wir werden sehen, ob es noch weitergeht mit dieser wunderbaren ARD-Serie, die ihr dann auch gerne weiter finanzieren könnt, wenn ihr brav eure Gebühren zahlt. Ja, nächstes Thema. Dein Freund, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der tritt jetzt auf einmal ganz entschieden auf, Andreas, und der möchte alle noch offenen Corona-Bußgeldverfahren in Bayern beenden. Er will gleichzeitig eigentlich auch sehr gerne Kanzlerkandidat der Union sein.
Naja gut, das will er schon immer. Er ist natürlich da so ein Wendehals, das wissen wir. Er dreht sich jederzeit so hin, wie man es gerade braucht. Und er war einer der Hardcore-Aktivisten gegen die Menschen, die gesagt haben, ich werde mich diesem Corona-Diktat nicht beugen. Und heute wissen wir, dass es richtig war, sich nicht zu beugen. Denn es waren politische Entscheidungen und keine wissenschaftlichen. Man hat aber die Wissenschaft vorgeschoben und Herr Söder gehört wirklich zu diesen Hardcore-Menschen, die wirklich auch seine Bürger aus meiner Sicht sehr, sehr stark verachten. Und wenn ich jetzt sehe, dass er merkt durch diese RKI-Files, die raus sind. Wir wissen natürlich, dass diejenigen, die sich diese Spritze haben geben lassen, am wenigsten interessiert sind an einer Aufklärung. Natürlich deshalb, weil sie Angst haben vor ihrer eigenen Zivilcourage, nämlich feststellen zu müssen, sie haben sich selbst ins Boxhorn jagen lassen und haben sich angestellt in langen Schlangen vor irgendwelchen Impfzentren, um sich diese mRNA-Dröhnung abzuholen, wo wir heute wissen, dass wirklich mit dem Beginn dieser vermeintlichen Impfung eine enorme Sterbewelle eingesetzt hat und es immer kritischer wurde auch das Ganze und nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Und ich glaube, es werden irgendwann, das was Peter Hane immer sagt, ich will Handschellenklicken hören. Dieser Prozess des Handschellenklickens kommt immer näher. Und ich glaube, die Politiker, auch solche Ministerpräsidenten wie Söder, denen geht ein bisschen der Stift, weil wenn sie irgendwann vor ein Gericht gestellt werden, und es ist dringend nötig, ich muss noch ganz kurz was sagen, ich hatte gerade gestern gehört, dass der ein Bischof sich von der evangelischen, von der katholischen Kirche sich jetzt entschuldigt hat, hat gesagt, ich entschuldige mich für die Unterstützung dieser Corona-Geschichten, als ob er sich selbst entschuldigen könnte. Er müsste so intelligent sein, dass er weiß, er bittet um Entschuldigung, denn man kann sich nicht selbst entschuldigen. Und genau das passiert jetzt hier, weil dieser Druck mittlerweile, der jetzt stattfindet auf die Politiker, der wird immer größer. Ich bezweifle, dass Söder irgendwas Gutes will, sondern dass er einfach nur seinen Hintern rausziehen will aus der Schlinge.
Naja, also Bayern, das war so eins der strengsten Bundesländer, was Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren angeht. Und für das Missachten der Maskenpflicht in Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr war zum Beispiel ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro fällig. Oder bei Missachtung der Kontaktbeschränkungen, da konnten Bußgelder bis zu 5.000 Euro verhängt werden. Ja, und dann ging es mal um das Thema Aufarbeitung. Und da hatte im Sommer, im Juli, Herr Söder, das berichtet die Bild, im ZDF-Sommerinterview erklärt, dass die ganz große Mehrzahl der Menschen im Land mit den Corona-Maßnahmen während der Pandemie zufrieden gewesen seien. Die bräuchten keine Aufarbeitung. Und er sagte dann, ein wirklich ganz großes Interesse an einer Aufarbeitung habe ja nur die AfD. Und wenn man dann weiß, dass Söders Staatsregierung nicht bereit war zur Herausgabe von Dokumenten zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, Dann kann man sich sein Bild machen. In einer Antwort des Bayerischen Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD hieß es, dass die Regierung dafür keinen Anlass sieht. Also entweder, Andreas, es ist jetzt ein ganz plötzlicher Sinneswandel bei Herrn Söder, oder es kommt wirklich noch etwas auf ihn zu und auf seine Art zu regieren, was wir vielleicht noch gar nicht wissen.
Na, es ist ja nicht nur ein Söder-Problem, sondern ein bundesweites Problem vor allem auch. Denn es sind ja nun auch schon viele letztlich auch verdonnert worden in der Vergangenheit. Bekommen die jetzt eigentlich alle ihr Geld zurück? Das wäre ja auch eine entscheidende Frage. Und ich denke da gerade an ein Urteil hier beispielsweise in Potsdam, dass dieses Thema noch mal deutlich macht. Ich gebe mal eine ganz kurze Zusammenfassung. In einem langen Verfahren lobten Vorgesetzte den Soldaten Voitalla, ein Bundeswehrsoldat. Er hat eine tadellose Arbeit geliefert in seiner gesamten Situation, und zwar bis zu seiner Weigerung, eine Impfung zu akzeptieren. Obwohl es gab bei der Bundeswehr einen Impfbefehl. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, einen Impfbefehl. Und obwohl der Anwalt ein emotionales Plädoyer im Prinzip gegeben hat auf Freispruch, forderte der Wehrdisziplinaranwalt die maximale Strafe. Und das Interessante ist, die Kammer hat sich jetzt entschieden, diesen Soldaten Voitalla nach über 20 Jahren Dienst aus der Bundeswehr quasi unehrenhaft zu entlassen, was sein Karriereende bedeutet, seine gesamte Altersversorgung bedeutet. Und noch weiter, er ist inhaftiert worden jetzt aufgrund dieser Tatsache. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen hier. Und er ist jetzt quasi in einer dramatischen Situation. Und alle diese Dinge müssten jetzt auch wieder aufgearbeitet werden. Denn die eigentlichen, ich nenne sie mal ein bisschen pathetisch, Helden, die sich geweigert haben, diesen Konfirmationsdruck stattzugeben, die müsste man heute ehren, mit einer Ehrennadel ausstatten.
Bitte keine Nadel.
Mit einer Ehrenmedaille ausstatten, aber mit Sicherheit nicht inhaftieren. Es ist eine solche Unfassbarkeit, dass einem wirklich ganz schummerig wird.
Wir kommen zum nächsten Thema. Ihr habt es bei uns bestimmt schon gelesen, und das sind ja auch Jubelmeldungen im Mainstream, nämlich Herr Scholz als Kanzler, Frau Faeser als Innenministerin des gesamten Bundes. Die suchen sich jetzt neue Fachkräfte aus dem Ausland. Und diese Fachkräfte kommen zum einen aus Kenia und zum anderen aus Usbekistan. Und bevor wir da kurz reingehen, möchte ich einen Meinungsartikel von Alexander Wallasch, dem freien Autor und Journalisten, hier wiedergeben, der das Ganze mit einer Überschrift geziert hat. Da steht: Der stille Krieg gegen das eigene Volk. Scholz und Faeser suchen sich neue Deutsche. Und da schreibt er scheint also wirklich sehr empört zu sein. Und wenn man sich die einzelnen Fakten ansieht, dann kann man sich leider auch nur noch an den Kopf fassen. Die Ampel hat zum Schlussspurt angesetzt. Die Katze ist aus dem Sack, schreibt er. Der staatlich subventionierte, der gewünschte und über ein Jahrzehnt lang geförderte Asylmissbrauch hat ausgedient. Jetzt heißt es erneut, Deutschland brauche Fachkräfte. Was haben Kenia und Usbekistan gemeinsam? Sie haben jetzt auf der langen Liste der deutschen Menschenhändler einen grünen Haken bekommen. Und dann schildert er, dass in der weiteren Wartestellung beispielsweise sich befinde Moldau, Kirgisistan, die Philippinen, Ghana und weitere Exoten. Und er sagt, für die Afghanen und Syrer im Land ist es eine beruhigende Nachricht, denn ihr wurdet aufgegeben, niemand wird euch mehr behelligen. Ihr dürft inklusive kommender Generationen und üppigem Familiennachzug im Bürgergeld bleiben. Alle noch irgendwie angestrebten Belästigungen fallen weg. Keine Bertelsmann-Stiftung mehr, die euch etwa über Kompetenzsuchprogramme noch den letzten nicht vorhandenen Tropfen Fachkraft ausquetschen will. Und er schreibt, alle Schleusen sind jetzt offen. Der Staat agiert gegen das Land, die Regierung gegen die Deutschen. Der neue deutsche Pseudodemokratie-Totalitarismus ist an seinem Siedepunkt angekommen. Alexander Wallasch ist wütend.
Ja, das kann er wohl auch, und das macht er auch sehr gut, wie er das hier beschreibt, auch sehr klar. Also es sind hier natürlich zwei Fakten wenn man spricht davon, dass man Fachkräfte holt. Nehmen wir mal an, Herr Scholz würde die Wahrheit sagen. Keine Sorge, er macht es nicht. Aber nehmen wir mal an, er würde die Wahrheit sagen, dann würde er einen neuen Kolonialismus beschreiben, indem er nämlich die fachlich ausgebildeten Menschen aus anderen Ländern abzieht, um sie ins eigene Land zu holen, obwohl man sie dann ja als Fachkraft auch in ihrem Ursprungsland selbst gebrauchen könnte. Denn Fachkräfte werden ja auf der gesamten Welt gesucht. Das heißt, in dem Moment, in dem ich ein Land nicht mehr überfalle, wie damals mit Militär, sondern sie ausblüten, bluten lasse durch ihre hochqualifizierten Fachkräfte, wäre das ein kolonialer Ansatz, also eine dramatische Situation, wenn er die Wahrheit sagen würde. Nun sagt er aber auch noch die Unwahrheit, denn es sind keine Fachkräfte. Er will 250.000 Leute dann hierher holen aus Kenia. Diese Summe, die steht zumindest im Raum, und da spricht man dann auch von diesen Fachkräften der sogenannten Busfahrer, die allerdings dann eben halt gar keinen Bus fahren können, sondern erst einmal eine Ausbildung zur Fachkraft machen. Also warum werden Fachkräfte nicht in Deutschland ausgebildet, sondern ungebildete Leute aus anderen Ländern eingezogen, um sie dann zu Fachkräften zu machen?
Die können nicht nur nicht Bus fahren, die können auch kein Deutsch in den allermeisten Fällen. Das hat nämlich News hier mal hervorgekramt bzw. recherchiert. Da heißt es, was wird uns dieses Abkommen wirklich bringen? Bis die drei Leute, die zum Beispiel jetzt Bus fahren sollen in Deutschland, die Busse im Straßenverkehr lenken dürfen, werden noch Monate vergehen, heißt es zum Beispiel in einem aufschlussreichen Magazinbeitrag des NDR über die bereits nach Deutschland eingereisten Kenianer. Die wollen in Flensburg bei dem städtischen Busunternehmen arbeiten. Und die werden als Fachkräfte bezeichnet. In dem Fernsehbeitrag heißt es wörtlich, ihre Lkw-Fahrerlaubnis aus Kenia ist hier nicht anerkannt. Neben dem Deutschkurs müssen sie einen neuen Führerschein und eine Ausbildung zum Busfahrer machen. Also Deutsch müssen sie auch noch lernen. Andreas, die Fahrerlaubnis ist nicht anerkannt. Die Frage ist, ob sie wirklich bereits Lkw-Fahrzeuge überhaupt fahren können. Den Führerschein neu zu machen heißt, sie brauchen rund 58 praktische Fahrstunden für die Klasse D. Dazu kommen noch ein paar andere Sachen. Man muss nicht mal Bus fahren können, um nach Deutschland also als Busfachkraft zu kommen. In Kenia gilt außerdem, anders als in Deutschland, Linksverkehr. Es wird also rechts überholt. Und beim Abbiegen gilt links vor rechts. Und Deutsch, wie gesagt, muss man ja auch nicht sprechen können. Laut dem NDR sprechen die aber sehr gutes Englisch und verfügen aktuell über Deutschkenntnisse auf A2-Niveau. Und hier heißt es bei News, die berechtigte Frage, die sich stellt, was muss man denn überhaupt für Qualifikationen haben, um von heute auf morgen eingewanderte Busfahrkraft in Deutschland zu werden? Im Klartext heißt das, offenbar kann jeder Einwanderer, jetzt während die Ampel regiert, eine sogenannte Fachkraft sein.
Naja, letztendlich ist das Ganze jetzt quasi nur ein Booster auf die Migrationsagenda, die man auf keinen Fall mehr in Frage stellen will. Man will hier mit aller Gewalt Fakten schaffen. Man hat auch Angst davor, dass eine neue Regierung mit alternativen Parteien dazu führen könnte, dass man versucht, den Zustand wieder zu normalisieren und diese ungehinderte Zuwanderkraft, die hier stattfindet, die natürlich nicht nur mit den nicht vorhandenen Facharbeitern, die ja nicht existieren, sondern letztendlich sind das Menschen, die in die Sozialsysteme weiter einwandern, jetzt unter einem anderen Label letztendlich. Aber unterm Strich gesehen ist auch die Frage des Wohnraums das Hauptproblem. Wir haben nicht genügend Wohnraum in Deutschland. Und wenn dann Frau Baerbock sagte, wir haben noch genügend Platz frei, ich möchte es nochmal deutlich machen, dann kann ich nur interpretieren, dass sie sagt, jeder, der über als Einzelperson über 25 Quadratmeter nutzt, der nutzt zu viel und wird damit als asozial angesehen. Wir können jetzt schon ableiten, dass eine Enteignungswelle oder eine Zwangsvermietungswelle in die privaten Häuser irgendwann mal in den Raum gestellt wird. Und dann werden die Immobilienpreise noch weiter nach unten schießen. Und die Leute, die eine heute noch große Immobilie haben, werden dann das Nachsehen haben, auch wenn sie ihr Leben lang hart dafür gearbeitet haben. Schon eine ziemlich irre Situation.
Ja, es ist immer spannend, wie du von so einer Diskussion dann wieder aus, weil ich muss dich dann
ich
wieder zu, zurückholen. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Warum holt man diese Leute jetzt aus Kenia und aus Usbekistan? Frau Faeser und Herr Scholz haben ja mit Kenia in Berlin das Migrationsabkommen besiegelt unter lautem Beifall. Und dieser Deal sowie das Grundprinzip der legalen Migration, das ist eigentlich, dass Länder wie Kenia oder jetzt auch Usbekistan rückzuführende Migranten zurücknehmen. Und im Gegenzug, so lautet der Deal, erhält Deutschland dann Fachkräfte. Jetzt muss man sich das Zahlenverhältnis aber mal anschauen, denn was hier gut klingt, sollten wir näher beleuchten. Die Realität sieht anders aus. Derzeit sind lediglich 818 kenianische Staatsbürger ausreisepflichtig in Deutschland. Darunter wurde bei 738 Kenianern die Abschiebung vorübergehend ausgesetzt, weil die einen Duldungsstatus erhalten hatten. Und ja, zum Vergleich, Stand Juni 24 waren hier insgesamt 226.800 Migranten ausreisepflichtig, aber 80% davon sind weiterhin geduldet. So, und diesen über 800 abzuschiebenden kenianischen Migranten, von denen der allergrößte Teil aber geduldet wird, weil er den Duldungsstatus erhalten hat, denen steht jetzt gegenüber die Zahl von 250.000 Fachkräften, die aus Kenia nach Deutschland kommen.
Naja, also man kann es kaum noch beschreiben, außer den völligen Niedergang und den Totalausfall der gesamten Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der politischen Strukturen, im Rahmen auch der juristischen Strukturen, die wir hier sehen. Das ist ein Totalausfall. Wir haben doch normalerweise eine Exekutive, Judikative und Legislative und alle kommen gemeinsam im Kollektiv. Für mich ist das wie eine organisierte Kriminalität ihrer eigentlichen Aufgabe nicht nach. Es gibt Rechtsstaatlichkeit und was wir hier haben, ist Willkür im Rahmen einer groß angelegten Agenda. Und da ist immer die Frage, wer steuert diesen Wahnsinn eigentlich?
Es ist auch interessant, was Deutschland noch so am Laufen hat mit Kenia. News, die Redaktion, die wollte vom Innenministerium wissen, ob Deutschland Geld im Rahmen der Migrationsabkommen mit Kenia und Usbekistan zahlt. Und da hieß es seitens eines Sprechers, das Migrationsabkommen enthält keine Zusagen über Zahlungen. Aber, heißt es hier, Deutschland zahlt seit der Ampelregierung sehr viel Geld nach Kenia. Und zwar für die Themen Klima, Energie, Landwirtschaft, Berufsbildung, Wasserversorgung oder für die Verstärkung parlamentarischer Lobbyarbeit. Und weiter heißt es hier, konkret geht es um die sogenannte deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Kenia. Da schreibt das Bundesentwicklungsministerium stolz auf seiner Webseite, die Bundesrepublik zählt zu den größten Unterstützern Kenias. Die Zusammenarbeit ziele auf wirtschaftliche Entwicklung und darauf, Armut zu verringern und soziale Ungleichheiten abzubauen.
Na wunderbar. Die Probleme haben wir ja in Deutschland nicht, denn da gibt es ja überhaupt keine Armut und auch keine sozialen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, sodass man da eventuell auch noch einen Bedarf hätte. Es ist interessant, dass wir hier auch mal die PISA-Studie kurz mal heranziehen sollten, die den Deutschen bescheinigt, dass sie somit zu den dümmsten der modernen Industrienationen gehört, also zu den schlecht ausgebildetsten Menschen. Und das sind eben halt die logischen Folgen einer komplett verfehlten Gesamtpolitik. Und wenn ich jetzt sehe, dass Deutschland über die Ampelregierung zum Beispiel die Berufsausbildung in Kenia bezahlt, gleichzeitig aber auch noch Kenianer nach Deutschland zu kommen, um denen dann auch eine Berufsbildung zu bezahlen, also zum Beispiel als Busfahrer. Und jetzt frage ich mich einfach, dann wundert es einen natürlich auch nicht mehr, dass kein Geld mehr da ist, beispielsweise deutschen Bürgern eine ordentliche Ausbildung zu finanzieren oder Schulen zumindest so ausgestatten zu können, dass man die Klos benutzen kann, die völlig runtergewohnt sind und komplett kaputt und zerstört worden sind. es ist doch alles so eindeutig.
Ich möchte noch ein paar Zahlen nennen, die euch vielleicht interessieren könnten. 2022 vereinbarte die Ampel, also Herr Scholz, Herr Habeck, Frau Baerbock, Frau Steffi Lemke und so weiter und so fort, mit Kenia eine sogenannte Klima- und Entwicklungspartnerschaft. Die Bundesregierung sagte Kenia, also zunächst mal, 153 Millionen Euro zu. Und weiter, da heißt es wörtlich, von Seiten des Bundesministeriums für Entwicklungszusammenarbeit, im Rahmen der bilateralen Klima- und Entwicklungspartnerschaft sagte das BMZ 2023 zwei zinsverbilligte Darlehen in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro für ein Vorhaben zur Nutzung der Geothermie und für die Modernisierung eines Wasserkraftwerkes zu. Auffällig ist, dass deutsches Geld in die kenianische Berufsausbildung fließt. Auch das hast du gerade schon gesagt, Andreas. Das heißt, Entwicklungsministerin Svenja Schulze, die schmeißt mit dem Geld nur so um sich. Übrigens auch nach Usbekistan. Da sind bis zu 195 Millionen Euro in 22 und 23 gezahlt worden. Alleine eben nur für diesen Zeitraum. Darunter im Bereich nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Ausbildung und Beschäftigung. Und es geht natürlich immer und immer wieder um die Förderung von Klima, Energie, Gesundheitsversorgung und so weiter. Du hast recht, man sollte sich erstmal die Gesundheitsversorgung, die Energieversorgung, die Modernisierung von Verwaltungen in Deutschland anschauen.
Naja, also wir sehen hier eben halt eine eindeutige Situation. Aber das Problem ist, ich weiß gar nicht manchmal, was wir noch an Beispielen hier bringen müssen, um diese wirkliche Zerstörungswut, Deutschland unter alles, so muss man das einfach bezeichnen, ganz anders, als es mal irgendwann war. Das heißt, wir haben hier umgekehrte Vorzeichen einer ähnlichen Struktur, wie wir sie schon einmal hatten, im Grundsatz. Und das ist eins der wesentlichen Probleme, die wir hier haben. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir einen Haushalt haben, der nicht einmal mehr verfassungsgemäß ist, also nach dem Grundgesetzen, nach den Statuten, denen entspricht, das heißt also, alles quasi an einem Haken hängt. Das heißt, der gesamte Staatsbankrott sichtbar vor unseren Augen liegt. Das heißt, die Altersversorgung, die Rentenversorgung nicht mehr finanziert werden kann. Wir wissen, dass die Staatszuschüsse massiv raufgesattelt werden müssen, weil die Rentenkasse eben halt damals schon widerrechtlich in den 70er, 80er Jahren geplündert wurde von den damaligen Parteien. Das sind übrigens dieselben Parteien, die heute noch an der Macht sind und sagen, wir müssen jetzt eine Veränderung reinbringen. Nein, das wollen sie nicht. Die Zerstörung steht hier auf dem Programm. Und je eher die Masse Mensch das versteht, desto weniger schlimm wird der Aufprall. Aber ein Aufprall wird es trotz alledem geben.
Ja, also ihr Lieben, es ist alles so eindeutig. Es geht um die Abwirtschaftung Deutschlands. Und ich weiß nicht, die Deindustrialisierung, der Abbau, jetzt habe ich gerade auch, ich bin ja so traurig, ich bin ja eine Tradwife, das hast du noch nicht gewusst, ne?
Doch, das bist du, Schatzi, das bist du wirklich. Du machst den wunderbarsten Kuchen und du kochst wunderbar und du bist so völlig traditionell und das mögen wir.
Also Tradwife, das ist ja offenbar jetzt ein Modebegriff geworden für Frauen, die traditionell Frau sind, gerne kochen, gerne backen, gerne Familie haben. Und diese Tradwives, die werden jetzt schon ziemlich durch den Kakao gezogen. Andreas, und die Tradwives, die haben auch Probleme, denn ihr Equipment, was sie brauchen zum Backen, zum Kochen und zum Einkochen, das geht dahin, das geht den Bach runter, denn wie wir gerade sehen, sind wirkliche Traditionsunternehmen wie Weg, also Einweggläser oder auch Tupperware oder Tupperware, wie man hier sagt, insolvent. Das heißt, bald haben die Tradwives kein Equipment mehr.
Ja, das ist die neue Entwicklung. Das heißt also, die Versorgung der Menschen, auch die Bekochung und so weiter, die wird immer mehr von einer Lebensmittelindustrie anvisiert. Und wir leben hier in einem Gebiet mit sehr vielen Kanadiern zusammen. Und hier sind es ja auch noch so traditionelle Formen. Und da ist es übrigens auch üblich, dass die Frau sehr, sehr stark familiengebunden ist, die Männer wirklich stolz sind auf ihre Frauen, die Frauen auch eigentlich die heimlichen Führer sind in der Familie und in der Entwicklung und auch in den Entscheidungen. Das ist einfach so, weil sie den eigenen Betrieb der eigenen Familie selber steuern, verantwortlich. Der Mann bringt eigentlich nur mit seiner Arbeit das Geld nach Hause. Das heißt, diese alten Traditionen und die Bewunderung der Männer und die Dankbarkeit, wenn die Frau beispielsweise abends dann ein Essen zubereitet. Ich gehöre selbst zu den Glücklichen, die abends ein solches Essen zubereitet bekommen. Und das ist etwas ganz Großartiges. Und das sind natürlich Dinge, die man, da kriegt jeder Grüne und jeder Rote einen Pickel, wenn er das hört.
Ja, sollen sie ruhig. Sollen sie übersät sein mit Pickeln. Wir werden das natürlich weiter aufrechterhalten. Und ich kenne ganz viele von diesen Frauen, die gerne kochen und die gerne mit ihren Kindern zusammen sind. Und denen zolle ich meinen größten Respekt, weil in diesen düsteren Zeiten diese Menschen, diese tatkräftigen Frauen, die auch viel Selbstlosigkeit entwickelt haben, sich beschimpfen und beschmutzen lassen müssen von so dummen, ja, angeblich zivilisierten Menschen der heutigen Zeit. Wir werden übrigens am Freitag, das ist in diesem Zusammenhang wichtig, einen aus meiner Sicht hochspannenden Blog haben darüber, was derzeit weltweit mit der Lebensmittelversorgung passiert. Da gibt es, wir haben ja viel berichtet darüber, dass die Lebensmittelversorgung und Produktion angegriffen wird. Da geht vieles in Feuer auf, explodiert. Den Bauern wird zu Leibe gerückt, die Lebensmittelproduktion auf den Feldern zurückgefahren. Und jetzt gibt es doch ganz klare Pläne und nicht nur Vorschläge, sondern Maßnahmen, wie man die Lebensmittelproduktion nicht nur verringern, sondern fast abschaffen will, Andreas. Das wird noch ein spannendes Thema.
Naja, wir merken ja, dass die Eigenversorgung, die Autarkie weg sein soll. Das heißt, man will von Seiten einer globalen Machtindustrie die eigentlichen Hebel für die Menschen im Griff halten, und das ist dann die Ernährung. Und das heißt, diejenigen, die nicht konform sind, dann eben halt mit ihrer Ernährung dann entsprechende Mangelerscheinungen bekommen, die bis auf Null gehen können, wer nicht wirklich mitspielt. Wer das nicht erkannt, das kennt, dass hier ein Schwitzkasten produziert wird, wo die gesamte Menschheit quasi in diese Schraubzwinge kommen. Und diese Schraubzwinge dann nach Belieben immer weiter zugedrückt wird. Ich hatte dir vorhin etwas geschickt nochmal von Huxley beispielsweise, so ein altes. Hattest du das schon eingesetzt?
Kommt
nachher noch rein. Wunderbar, das ist aus den 50er Jahren. Aldous Huxley ist ja einer der ganz großen Soziologen. Und der hat mal beschrieben, dass die Diktatoren in der Neuzeit, da hat er eine Prognose gemacht auf heute, nicht mehr mit Terroranschlägen und Gewalt arbeitet, sondern mit subtilen Methoden der Unterdrückung und Versklavung, sodass die Menschen dankbar und voller Freude sich dann in diese Versklavung reinbringen, sich fügen und genau das machen, was sie eigentlich im Inneren gar nicht wollen. Diese hohe Intelligenz, die man wissenschaftlich erforscht und ermittelt hat, ist genau das, was wir heute jetzt erleben müssen. Aber es gibt auch genügend Menschen, die noch intelligenter sich und dem entgegenstellen.
Ja, und intelligent erschien von Anfang an vielen nicht, was Deutschland geplant hatte und was von Herrn Habeck und von Herrn Scholz ganz stolz verkündet wurde. Wir haben hier eine Bildmeldung vor uns. Was das für den Standort Deutschland bedeutet, Chip-Flop. Intel stoppt den Bau von Megafabrik in Magdeburg. Ja, und das sind die Amerikaner, Intel, die haben angekündigt gehabt, eine neue Megafabrik in Deutschland zu bauen. Ja, weil man jetzt aber in der Krise selbst stecke, gibt es jetzt einen Rückzieher. Und man weiß jetzt nicht genau, ob das Werk mit den groß angekündigten, geplanten 3000 neuen Arbeitsplätzen überhaupt je gebaut werden wird. Das ist kein Hoffnungsprojekt mehr. Sachsen-Anhalt war ja ganz vorne. Und die Spitzenpolitik hatte sich dafür eingesetzt, eben Olaf Scholz allen voran. Der hatte gelobt, das Engagement von Intel, mit dem sich Deutschland auf dem Halbleiter-Weltmarkt unabhängiger machen wollte, sei die größte ausländische Direktinvestition der deutschen Geschichte. 30 Milliarden. Aber der Haken damals schon war, Intel wurde mit knapp 10 Milliarden Euro von eurem Steuergeld gelockt. Und schon damals hatten viele Wirtschaftsexperten vor dem Risiko gewarnt, Intel könne sich das ja vielleicht in letzter Sekunde noch mal anders überlegen. Und so ist es jetzt tatsächlich gekommen, weil nämlich der US-Konzern in Nöten ist, einen Milliardenverlust schreibt und angekündigt hat, 15.000 Arbeitsplätze abzubauen.
Ja, es ist wirklich so ein Stück aus dem Tollhaus, wo die ganze Politikprominenz inklusive Finanzminister Lindner, der sich ja auch auszeichnet durch eine völlige Fehleinschätzung nahezu aller Zusammenhänge. Also wir reden immer nur über Habeck und so weiter oder Baerbock. Wir müssen auch Lindner mit in die Riege reinbringen, denn er vermeintlich dachte, ich wäre etwas weiterentwickelt und hätte dann auch irgendwann mal gesagt, okay, wir müssen hier mal gegensteuern. Nein, das hat er nicht getan. Das heißt, man wollte ja schon mit 1 Million quasi pro Arbeitsplatz überhaupt diese Fabrik finanzieren. Das heißt, da hätte man jedem Arbeitslosen auch 1 Million geben können. Ich glaube, da wäre zufriedener gewesen. Und der Finanzminister Lindner ruft ja jetzt auch bereits auf, dass das Geld, das in dieses Werk fließen sollte, stattdessen genutzt werden soll, um die Haushaltslöcher zu stopfen, weil ja der Haushalt nicht grundgesetzkonform ist. Das sollten wir uns noch mal vor Augen führen, auch gerade im Hinblick auf den vorherigen Themenkomplex, wie viele hunderte Millionen gerade in Kenia oder auch jetzt in Indien und so weiter rausgebraten werden, Usbekistan und so weiter. Also das ist ja die Absurdität. Ich meine, genauer kann man es wirklich gar nicht mehr beschreiben.
Nee, und natürlich wird Intel, das liegt ja auf der Hand, dort nie einsteigen. Denn die haben jetzt ja auch die Steuergelder, die 10 Milliarden kassiert. Ich weiß nicht, was sie damit machen. Gibt es ja eigentlich irgendein Gremium, das Rechenschaft verlangt?
Wofür jetzt?
Ja, für die 10 Milliarden Euro Steuergelder, die da reingeflossen sind.
Ja, da gibt es mehrere Gremien. Aber trotz alledem ist es so, man hält sich nicht dran und man hängt ja tatsächlich unter einer Decke miteinander. Das bedeutet ja, dass die eigentlichen Kontrollorgane, auch wenn jetzt irgendwelche Sondergruppierungen eingestellt werden, das sind ja immer dieselben Figuren, die damit hinterstehen, die alle miteinander verwoben sind. Wie soll denn da jemals überhaupt eine saubere Transparenz reinkommen? Ist ja gar nicht möglich.
Naja. Ja, ich denke nur an Habecks Vetterles-Clan und Baerbocks-Mauscheleien im Auswärtigen Amt. Ja, und es ist, gibt einen nächsten Hoffnungsträger, der die Segel streicht in Deutschland. Das ist einer der größten Solarentwickler. Der hat Insolvenz anmelden müssen. Grund sind Entschädigungsforderungen in Millionenhöhe. Und Auslöser, wie es hier heißt, sind Bauverzögerungen bei einem Großprojekt. Das Unternehmen heißt Fellensiek Projektmanagement GmbH und Co. KG aus Jever. Und aktuell und in den letzten Jahren hat diese Firma Fellensiek zahlreiche große Solarprojekte ganz erfolgreich umgesetzt. Aber jetzt Anfang September wurde das Insolvenzverfahren bekannt gemacht, nachdem das zuständige Amtsgericht Wilhelmshaven den Insolvenzverwalter eingesetzt hatte und die Forderungen des Investors, der eine Entschädigung in Millionenhöhe verlangt, die beziehen sich offenbar, wie es hier heißt, auf Verzögerungen beim Bau eines der größten Solarprojekte in Deutschland, genannt 7C Solarparken. Dieses Vorhaben hat den Bau einer riesigen Photovoltaikanlage vorgesehen mit einer Leistung von 20 MW. Diese sollte auf dem Dach eines Unternehmens installiert werden, aber das Unternehmen hatte sein Dach an Fellensiek verpachtet. Aufgrund von Bauverzögerungen konnte dann diese Anlage nicht wie geplant in Betrieb genommen werden. Andreas, wenn es doch so ein großes, erfolgreiches Unternehmen ist, kann es dann wirklich an einer dieser Möglichkeiten haken?
Ja, es kommt darauf an, wie groß der Laden nun wirklich ist. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir alleine auch durch die Corona-Politik und durch diese gesamte Zuliefererproblematik, denken wir immer noch dran, die Operation Sunrise, das sind ja die das sind ja die Ausführungen, die da rauskommen letztendlich, dass sie nicht schnell genug liefern kommen und dann beispielsweise Vertragsstrafen, Konventionalstrafen fällig werden, die können ein Unternehmen schon ruinieren. Aber wir müssen eines eben halt erkennen, bei der Solar- und auch bei der Windbranche handelt es sich um subventionierte Themen. Das heißt, das Ganze zahlt immer irgendwie der Steuerzahler, weil die Dinger sich rein wirtschaftlich selbst überhaupt nicht rechnen. Das ist der Punkt. Immer sind die Subventionen des Staates dahinter. Und wenn ein Betrieb ein Dach vermietet, um dort Solaranlagen raufzubauen, dann will er natürlich durch die Stromproduktion nicht den Strom bezahlt bekommen, denn das reicht überhaupt nicht. Da würde er sich das nie ausbringen, da würde er nie sowas aufbauen lassen, sondern er will vom Staat natürlich die garantierten Einspeisevergütungen bekommen. Darum geht es. Und die Einspeisevergütungen, die kommen vom Staat, sprich vom Steuerzahler. Jeder, der noch Arbeit hat, oder eben halt von neuen Schulden, die man macht. Das sind die klassischen Umverteilungsmechanismen der Werktätigen, die einen Mehrwert schaffen und eben halt der Verschuldung, die letztendlich immer wieder in dieselben Taschen rüberfließen.
Ja, und dieser Solarentwickler Fellensiek, dieses Projektmanagement, das alles wurde gegründet vor 12 Jahren, 2012. Und zuletzt hatte das Unternehmen den Schwerpunkt, oder am Anfang auf Windenergie und jetzt zuletzt auf Solaranlagen. Also das Geschäftsmodell tatsächlich ist so, dass man die Solaranlagen auf Dächern von Unternehmen gegen Bezahlung installiert. Und Andreas, das scheint ja dann tatsächlich so ein Deal gewesen zu sein. Windenergie, Solar, ja, da hatte man sich was versprochen, hatte man sich vielleicht auch auf die Worte von Robert Habeck verlassen, dass das ja alles ganz große Erfolgsmaschinerien sind. Und dazu kommt es jetzt nicht. Auch die Windparkprojekte brechen ja eins nach dem anderen ein, sodass eigentlich diese Blasen, diese Zukunftstraumblasen von Robert Habeck eins ums andere zerplatzen. Und wer genau hingeschaut hat, konnte das schon viel früher erkennen.
Naja, es geht ja letztendlich auch um was anderes. Es geht eben nicht um das Klima, sondern es geht um die Umverteilungsmechanismen. Und wir wissen ja auch, dass viele Windparks, die in der Planung waren und die Windparks, die man schon bauen wollte, auch jetzt gebremst werden und nicht mehr gebaut werden dürfen aufgrund der Verlagerung der Geldumflüsse. Dieser Klimawandel hat nichts mit Klimawandel zu tun, sondern mit Geldumverteilung der großen Investoren. Und die verschieben gerade vom Klimawandel auf den Krieg. Und da der Krieg momentan mehr Gewinne macht als der Klimawandel, dann geht man jetzt eben halt auf Krieg. Und dann werden die Windkraftanlagen deshalb auch nicht mehr zugelassen, weil sie zum Beispiel für Militärflugzeuge hinderlich sind bei der Navigation, beim Landen und so weiter. Wir wissen ja, dass die Autobahnen nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in Europa in großen Teilabschnitten wieder lande- und startfähig gemacht werden für Bomber und sonstige Militärflugzeuge. Das heißt, um sich für einen großen Krieg vorzubereiten. Und wenn es um Krieg geht, dann ist das den Politikern völlig wurscht, ob sie nun Klima vorschieben oder den bösen Russen. Es geht einfach immer nur um Umverteilung. Das ist wichtig.
Ja, und wir werden auch nicht müde, euch das immer wieder zu berichten. Ihr steht selber mitten im Leben, in den Geschehnissen. Und wir sind froh und dankbar, dass es doch so viele sind, auch bei uns hier im Kanal, die nicht nur mitdenken, sondern vorausdenken, die sich selbst auch absichern. Es gibt auch übermorgen das Thema Energieversorgung, auch da sieht es nicht so gut aus, wenn die Dinge eintreten, wie sie eintreten sollen. Das heißt, immer wieder Vorsorge betreiben, so wie es überhaupt nur geht. Wir hören uns wieder zum Abendgebet. Danke.
Ja, wir freuen uns auf Freitag und alles Liebe. Ciao, ciao.
Freuen wir uns?
Freuen wir uns auf Freitag, natürlich.
Wir freuen uns auf Freitag.
Und jetzt freuen wir uns auf den Kaffee. Ich mache nämlich jetzt einen. So.